Gehirnwäsche. Der Begriff genannt Gehirnwäsche bezeichnet einen so tiefgreifenden Prozess der Manipulation, dass er die Überzeugungen, Werte und Wahrnehmungen einer Person derart verändert, dass sie an ihrer ursprünglichen Identität zu zweifeln beginnt. Dieses Phänomen beschränkt sich nicht nur auf extreme Umgebungen wie Sekten oder totalitäre Regime, es kann auch in alltäglichen Lebensbereichen vorkommen, beispielsweise wenn eine Person fortwährend Botschaften aussendet, die die Überzeugungen ihres Gegenübers herabsetzen und eine angeblich unbestreitbare Wahrheit propagieren. Ziel der Gehirnwäsche ist es, dass das Opfer die Ansichten des Manipulators übernimmt, als seien es seine eigenen, und gleichzeitig die Fähigkeit verliert, andere Blickwinkel einzunehmen oder an der vorgegebenen Wahrheit zu zweifeln. Ein Schlüsselelement der Gehirnwäsche ist das allmähliche Isolieren der betroffenen Person. Dies geschieht, indem der Manipulator oder die Gruppe nahelegt, das übliche soziale Umfeld des Opfers sei schädlich, irregeleitet oder nicht fähig, die Realität zu verstehen. Infolgedessen wird der Kontakt zu Freunden und Familie eingeschränkt, oft unter dem Vorwand, sie könnten den wahren Weg des Opfers untergraben. Diese Isolation muss nicht ausschließlich physischer Natur sein. Auch geistiges oder emotionales Abschotten ist verbreitet, etwa indem Bücher, Medien oder Ansichten verboten werden, die nicht mit der neu auferlegten Doktrin übereinstimmen. Da das Opfer so gut wie keine alternativen Informationen mehr erhält, richtet es sich zunehmend nach der einzigen Botschaft, die es ununterbrochen hört. Hinzu kommt die permanente Wiederholung derselben Inhalte, die der Manipulator als unverrückbar darstellt. Immer wieder werden dieselben Parolen und Behauptungen wiederholt, bis die Zielperson sie verinnerlicht. Dabei spielt ein System von Belohnung und Bestrafung eine große Rolle. Äußert das Opfer Zustimmung zu den neuen Glaubenssätzen, erfährt es Anerkennung oder Zuwendung. Kommt hingegen Kritik auf oder bleiben Zweifel, folgt Ablehnung, Tadel oder das Gefühl, die Gemeinschaft zu enttäuschen. Allmählich lernt die manipulierte Person, dass sie die vorgestanzten Überzeugungen akzeptieren muss, um Konflikte, Schuldgefühle und den Verlust von Gemeinschaft zu vermeiden. In strengen Umfeldern wie totalitären Sekten können noch extremere Methoden hinzukommen: Schlafentzug, eingeschränkte Nahrungszufuhr oder starke Gruppendynamiken, bei denen jede abweichende Meinung geächtet wird. Das Opfer wird so in den Zustand gebracht, dass es nicht nur seelisch, sondern auch körperlich geschwächt ist. Der Druck der Gruppe, die Einschüchterung durch Anführer und die Drohung mit Ausschluss oder Verrat lassen jede kritische Regung verschwinden. Dabei geht es stets darum, den freien Willen zu ersticken und eine bedingungslose Hingabe an die neue Ideologie zu erreichen. Extreme Ausprägungen solcher Praktiken wirken oft filmreif, doch auch sehr subtile Formen können dieselbe Wirkung erzielen, wenn sie über längere Zeit stattfinden. Ein weiteres zentrales Merkmal der Gehirnwäsche ist die Umdeutung dessen, was die betroffene Person über sich selbst oder über frühere Erlebnisse zu wissen glaubte. Der Manipulator stellt alternative Versionen von Geschehnissen als tatsächliche Realität hin. Passt etwas nicht zur offiziellen Lehre, wird es als Irrtum oder als Fehlinterpretation der manipulierten Person bezeichnet. Dadurch beginnt das Opfer, die eigenen Erinnerungen und Bewertungen in Zweifel zu ziehen und sich selbst als unzuverlässige Quelle zu betrachten. Der Effekt ist eine zunehmende Abhängigkeit vom Manipulator oder der Gruppe, die sich als einzige verlässliche Instanz darstellt. Auch in scheinbar harmloseren Alltagssituationen kann es zu gehirnwäscheähnlichen Manipulationen kommen, etwa in Beziehungen, in denen ein Partner den anderen dazu drängt, seine eigene Sichtweise konsequent zu übergehen. Wer ständig Sätze hört wie »Du hast doch keine Ahnung, ich denke lieber für uns beide« oder »Du bildest dir alles falsch ein, nur ich habe den Durchblick«, gerät allmählich in eine mentale Abhängigkeit. Die manipulierte Person glaubt, ohne die Klarsicht des dominanten Parts nicht zurechtzukommen und nimmt dessen Gedanken zunehmend an, bis sie die eigenen Vorstellungen vollständig verblassen lässt. Um sich vor Gehirnwäsche zu schützen, ist eine grundlegende Skepsis gegenüber dogmatischen Behauptungen und ein bewusster Umgang mit unterschiedlichen Informationsquellen sinnvoll. Wer sich aktiv vernetzt, mit Freunden und Familie austauscht und auch andere Sichtweisen zulässt, erschwert es möglichen Manipulatoren, eine einzige Wahrheit als exklusiven Weg darzustellen. Alarmiert sein sollte man, wenn jemand versucht, einen völlig vom bisherigen Umfeld abzuschotten oder jede kritische Nachfrage als Illoyalität abzuwerten. Selbstbestimmung, ein Minimum an offenen Kommunikationskanälen und das Wissen, dass es selten eine absolute Wahrheit gibt, sind starke Gegenmittel gegen jede Form von geistiger Vereinnahmung. Letztlich basiert Gehirnwäsche stets auf Informationskontrolle, autoritärer Rhetorik, emotionaler Erpressung und sozialem Druck. Ob in einer kleinen zwischenmenschlichen Konstellation oder in einer fanatischen Gruppierung, das Ziel ist stets, die Fähigkeit zur freien Meinungsbildung zu unterbinden. Typische Warnsignale sind Isolation, fortwährende Wiederholungen, Verzerrung der Realität und das systematische Einimpfen von Schuld. Wer erkennt, wie diese Mechanismen ineinandergreifen, kann sich rechtzeitig entziehen und behält seine Autonomie sowie sein Recht auf eigenständiges Denken. Teilen und herrschen. Die Strategie Teilen und Herrschen ist seit Jahrhunderten ein beliebtes Instrument von Machthabern, die ein größeres Gebiet, eine Gruppe oder eine Community kontrollieren wollen, ohne sich geschlossenem Widerstand aussetzen zu müssen. Das Grundprinzip ist simpel. Wenn es gelingt, eine Gruppe von innen heraus zu spalten und verschiedene Lager gegeneinander auszuspielen, sind diese zu sehr mit ihren internen Konflikten beschäftigt, um gemeinsam gegen den eigentlichen Drahtzieher vorzugehen. Dieses Muster findet man in großem Maßstab in der Geschichte, beispielsweise in kolonialen Eroberungen oder in imperialen Strategien, ebenso wie in alltäglichen Kontexten, in Teams, Freundeskreisen oder Familien. Zuerst identifiziert der Manipulator bestehende Spannungen oder Unterschiede. Vielleicht gibt es bereits Eifersucht im Kollegenkreis, weil jemand befördert wurde, oder unterschwellige Rivalitäten unter Geschwistern. Diese kleinen Gräben lassen sich durch Klatsch, Halbwahrheiten oder gezielt gestreute Gerüchte weiter vergrößern. Wer die Teilen- und Herrschen-Technik anwendet, wird zunächst das Vertrauen Einzelner gewinnen und sie dazu bringen, an Verschwörungstheorien oder Unstimmigkeiten zu glauben, die nicht unbedingt der Realität entsprechen. Es reicht oft schon ein harmlos erscheinender Satz wie »Weißt du, was dein Kumpel wirklich über dich denkt?«, um jemanden in Alarmbereitschaft zu versetzen. Ein Beispiel am Arbeitsplatz. Ein neuer Vorgesetzter, der vermeiden möchte, dass seine Mitarbeiter sich gewerkschaftlich organisieren oder seine Führungsmethoden in Frage stellen, könnte gezielt Spannungen aufbauen. Er lobt einen Angestellten übermäßig in Gegenwart der anderen und bringt diese so in Missgunst. Gleichzeitig streut er unterschwellig Kritik über diese Person im Gespräch mit den übrigen Teammitgliedern. Nach und nach entsteht eine Atmosphäre, in der jeder jedem misstraut. So zerfallen potenzielle Bündnisse, die das Team eigentlich stark machen würden. Ähnlich kann es in Familien zugehen, in denen ein Elternteil Zwietracht sät, indem es Geschwister gegeneinander ausspielt. Man erzählt einem Kind, das andere würde immer schlecht über es reden, während man dem anderen Kind ähnliche Botschaften über das erste Kind vermittelt. Die Folge ist, dass statt gegenseitiger Unterstützung Konflikte aufkommen und alle im Unklaren darüber bleiben, woher die ganzen Vorwürfe eigentlich stammen. Der Manipulator hingegen positioniert sich als scheinbar neutraler Vermittler oder als Vertrauter und gewinnt so die Kontrolle. Teilen und Herrschen funktioniert deshalb so gut, weil viele Probleme oft sowieso im Stillen schwelen. Der Manipulator muss lediglich vorhandene Unsicherheiten und latente Konflikte verstärken, indem er einseitige Sichtweisen, Gerüchte und Verdächtigungen schürt. Sobald man beginnt, anderen Anwesenden zu misstrauen, wächst die Abhängigkeit zu jener Person, die vorgibt, Klarheit zu bieten. In Wirklichkeit nährt sie aber weiterhin die Uneinigkeit. Dieses Vorgehen bewährt sich in Situationen, wo Kommunikation und Transparenz fehlen. Solange die manipulierten Personen sich nicht offen austauschen, kommen sie selten darauf, dass alle Gerüchte und Lästereien auf denselben Ursprung zurückgehen. Um dieser Technik zu begegnen, muss man vor allem den offenen Dialog suchen. Wenn dir jemand eine negative Aussage über einen Dritten berichtet, ist es ratsam, direkt nachzufragen: Hast du das wirklich so gesagt? Oder woher stammt diese Information? Sobald die Beteiligten offen miteinander sprechen, zerfallen viele Halbwahrheiten. Eine weitere Möglichkeit, Teilen und Herrschen die Stirn zu bieten, ist das bewusste Fördern von Zusammenhalt und Kooperation. Wenn ein Team oder eine Familie erkennt, dass sie gemeinsame Ziele und Interessen haben, wird es für einen Außenstehenden schwieriger, sie gegeneinander auszuspielen. Auch die kritische Bewertung der Motivation des Manipulators spielt eine Rolle. Wer profitiert eigentlich davon, dass wir einander misstrauen? Welche Vorteile hat die Person, die diese Gerüchte streut? Wenn man sich klar macht, dass jemand versucht, einen Keil in ein intaktes Verhältnis zu treiben, wird man vorsichtiger im Umgang mit unbestätigten Behauptungen. Ebenso hilft es, klare Kommunikationswege und regelmäßige Treffen einzurichten, in denen offen über Probleme und Sorgen gesprochen wird. In einem Klima, in dem offene Worte und Transparenz die Norm sind, haben Intrigen weniger Nährboden. Letztlich zielt Teilen und Herrschen stets darauf ab, die potenzielle Macht eines geeinten Kollektivs zu unterminieren, sowohl im Großformat, Politik, Wirtschaft, als auch im kleinen, Freundeskreis, Familie, ist der Schlüssel das Bewusstsein dafür, wie schnell Missverständnisse und Rivalitäten wachsen können, wenn niemand sie aktiv klärt. Wer seine Beziehungen pflegt, ehrlich kommuniziert und nach gemeinsamen Lösungen sucht, gibt Intrigen, die das Miteinander spalten wollen, weniger Raum. Sobald man erkennt, dass eine dritte Person systematisch Spannungen schürt, wird klar, dass man nicht auf sie eingehen sollte, sondern lieber direkt mit denjenigen redet, gegen die man laut Gerücht angeblich Konflikte hat. Öffentliche Demütigung, Shaming. Die Taktik der öffentlichen Demütigung, im Englischen oft als Shaming bezeichnet, nutzt die Angst vor Bloßstellung und Spott, um Menschen gefügig zu machen. In nahezu allen Gesellschaften hat die Furcht, öffentlich angeprangert zu werden, einen stark disziplinierenden Effekt, da Ausgrenzung und Hohn als äußerst unangenehm empfunden werden. Im Kontext manipulativer Strategien dient diese Methode dazu, das Opfer zu beschämen, damit es sich in Zukunft anpasst und nicht noch einmal in eine ähnliche Situation gerät. Eine klassische Situation ist das offene Rügen eines Mitarbeiters vor dem gesamten Team. Der Vorgesetzte erklärt im Beisein aller, dass die Leistung dieser Person völlig unzureichend sei. Vielleicht lässt er spöttische Bemerkungen oder abfällige Kommentare fallen, um das Opfer noch stärker in Verlegenheit zu bringen. Die anwesenden Kollegen schweigen oft aus Angst, selbst ins Visier zu geraten. Das Resultat? Das Ziel der Schmach erleidet einen massiven Autoritätsverlust und strengt sich in der Regel künftig übermäßig an, um bloß nicht wieder öffentlich kritisiert zu werden. Somit wird ein Klima geschaffen, in dem kaum jemand wagt, gegen Anweisungen oder allgemeine Bedingungen aufzubegehren. Auch in sozialen Netzwerken passiert öffentliches Bloßstellen immer wieder. Ganze Internet-Communities stürzen sich auf einen einzelnen Fehltritt oder eine unglückliche Äußerung und starten einen regelrechten Shitstorm. Dabei vermischen sich oft konstruktive Kritik und pures Mobbing zu einem Gebräu der Schmähung, dessen Hauptzweck darin besteht, den Betroffenen zur Zielscheibe zu machen. Mitunter gerät die Angelegenheit völlig aus dem Ruder, wenn Unbeteiligte aufspringen, Vorwürfe immer weiter übersteigern und alle Grenzen des Anstands übertreten. Wer dann im Zentrum der Anfeindungen steht, fürchtet um seinen Ruf und zieht sich häufig verängstigt zurück, während die Masse sich vermeintlich moralisch im Recht fühlt. Auch in Familien kann öffentliche Bloßstellung stattfinden, wenn zum Beispiel ein Elternteil einen Fehler seines Kindes vor versammelter Verwandtschaft ins Lächerliche zieht. Wusstet ihr, wie dumm er sich neulich bei der Prüfung angestellt hat? Das führt nicht selten zu Schamgefühlen, die dazu drängen, alles zu tun, um solche peinlichen Momente künftig zu vermeiden. Wer auf diese Weise erzogen wird, verbindet Korrektur und Kritik dauerhaft mit Demütigung vor anderen. Später kann dies zu geringem Selbstwertgefühl und einer hohen Anfälligkeit für manipulative Angriffe dieser Art führen. Öffentliche Demütigung wirkt so stark, weil das Opfer glaubt, dass alle Umstehenden die negative Beurteilung teilen. In diesem Moment erscheint es quasi unmöglich, sich zu verteidigen, ohne noch weitere Spottattacken zu riskieren. So bleibt der oder die Gedemütigte häufig still und errötet, während der Demütigende seine Position der Macht genießt. Oft wird diese Methode bewusst eingesetzt, um Machtverhältnisse zu festigen oder Kritik im Keim zu ersticken. Besonders perfide ist, dass die meisten Beobachter sich aus der Schusslinie halten und somit ungewollt zum Gelingen des Schauspiels beitragen. Um dieser Taktik zu begegnen, ist es zunächst hilfreich, sie als solche zu entlarven. Was wie eine offene Kritik wirken mag, ist in Wahrheit eine gezielte Bloßstellung. Ein ruhiges, aber klares Statement wie »Ich möchte nicht vor allen bloßgestellt werden«, wenn es Kritik an meiner Arbeit gibt, können wir das gern im Vier-Augen-Gespräch klären, kann den Spieß umdrehen, indem es die Methode des Demütigenden in den Fokus rückt. Das erfordert Mut, gibt aber oft auch anderen Anwesenden das Signal, dass solch ein Verhalten nicht einfach hingenommen werden muss. Ein zweiter Schritt besteht darin, Unterstützung zu suchen. Wenn andere Zeugen erkennen, was vor sich geht, können Sie sich solidarisch zeigen, indem Sie klarmachen, dass das Vorgehen des Manipulators nicht angebracht ist. Im Idealfall widerspricht jemand laut, so sollten wir hier nicht miteinander umgehen. Dadurch verliert der Demütigende an Wirkungsmacht. Gelingt es nicht, den Angriff im Moment selbst abzuwehren, kann man sich im Nachgang an Personen wenden, denen man vertraut, um das Geschehene einzuordnen und sich Rat zu holen. Schließlich ist es sinnvoll, die innere Perspektive zu wahren. Öffentliche Demütigung zielt darauf ab, Scham zu erzeugen und das Gefühl zu vermitteln, dass die ganze Welt einen verachtet. Doch die Realität ist komplexer. Oft sind viele Leute, die zuschauen, nicht einverstanden mit dem, was passiert. Manche schweigen nur, weil sie sich selbst schützen wollen. Wer sich bewusst macht, dass der Täter bloß ein perfides Spiel treibt und dass Scham nicht immer ein berechtigtes Gefühl sein muss, kann verhindern, dass das Shaming zu tiefgreifenden Selbstzweifeln führt. Auf lange Sicht hilft es, in Umgebungen mitzuwirken oder sie zu schaffen, in denen Kritik konstruktiv und respektvoll bleibt, sowohl im analogen Leben als auch online. Einleitung zum Gruppendenken, Groupthink. Das Phänomen des Gruppendenkens, Groupthink, beschreibt die Tendenz einer Gemeinschaft, Entscheidungen zu treffen, ohne ausreichend divergierende Meinungen zuzulassen. Das zentrale Motiv ist, eine vermeintliche Geschlossenheit nach außen zu zeigen und harmonisch zu wirken, anstatt sich mit aufwendigen Diskussionen auseinanderzusetzen. Auf diese Weise neigt das Kollektiv dazu, potenzielle Risiken zu übersehen oder sich systematisch über jene kritischen Stimmen hinwegzusetzen, die frühzeitig auf Probleme hinweisen könnten. Ein Manipulator, der in solch einer Gruppe die Oberhand gewinnt, kann diese Dynamik gezielt nutzen, um seine persönliche Agenda durchzusetzen und jede abweichende Haltung zu unterdrücken. Oft beginnt Gruppendenken damit, dass ein charismatischer Leader oder eine Autoritätsperson eine Richtung vorgibt. Die übrigen Mitglieder fühlen sich verpflichtet, die Vorgaben zu bestätigen, entweder aus Loyalität oder aus Angst, als Störenfried dazustehen. Ein Einwand könnte als Sabotage des Teamgeists gewertet werden. Die Konsequenz, wer Zweifel äußern möchte, hält lieber den Mund. Dabei kann es sein, dass mehrere Menschen ähnliche Bedenken haben, aber keiner wagt, sie auszusprechen, weil jeder glaubt, er stehe damit allein da. In Teams mit starkem Gruppenzwang wird Kritik oft nicht als konstruktiver Beitrag wahrgenommen, sondern als Ärgernis, das den Handlungsfluss hemmt. Wenn dann doch jemand leise Bedenken vorträgt, können Reaktionen wie »Sei nicht so negativ« oder »Wir brauchen hier gemeinsames Vorgehen« folgen, was den Kritiker zum Schweigen bringt. Nach außen hin wirkt das Team geschlossen und effizient, tatsächlich aber unterschlagen sie womöglich wichtige Aspekte. Häufig resultieren daraus Fehlentscheidungen, weil niemand sich traute zu hinterfragen, ob der eingeschlagene Weg wirklich sinnvoll ist. Diese Konstellation lässt sich gezielt manipulieren, sobald ein Akteur erkennt, wie er die Dynamik zu seinem Vorteil nutzt. Indem er den Gemeinschaftssinn beschwört, schwört er implizit alle auf die Linie ein, die er vorgibt. Abweichende Gedanken werden subtil oder offen abgestraft. Man wirft den Zweiflern mangelndes Verantwortungsgefühl vor oder unterstellt ihnen, sie würden auf persönlichem Vorteil beharren. So formt sich ein sozialer Druck, der das Ansprechen von Schwachstellen verunmöglicht. Typische Symptome für Gruppendenken sind beispielsweise eine übersteigerte Gewissheit, dass man im Recht ist, eine systematische Ausblendung gegenläufiger Informationen und die Selbstzensur einzelner Mitglieder. Wenn jemand doch einen Zweifel vorträgt, wird er oft von mehreren Seiten sofort niedergemacht, bis er sich zurückzieht. Man redet sich ein, alle seien sich einig, obwohl die Einigkeit eigentlich nur aus Angst vor Dissens resultiert. Außenstehenden kann diese Gruppendynamik sogar sehr stark erscheinen, weil sie eine gekünstelte Geschlossenheit ausstrahlt. Um Gruppendenken zu durchbrechen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen, sind verschiedene Maßnahmen denkbar. Eine Möglichkeit ist das Brainstorming in getrennten Gruppen oder Einzelarbeit, bevor man sich wieder in der Gesamtgruppe trifft. Auf diese Weise erhält man vielfältigere Perspektiven, ohne dass sofort ein Leitgedanke vorgibt, was erlaubt ist. Auch der formelle Auftrag an eine Person, den kritischen Hinterfrager zu spielen, fördert die Offenheit für Alternativen. Diese Person hat quasi die Erlaubnis oder sogar die Aufgabe, jede Idee in Frage zu stellen und Worst-Case-Szenarien zu skizzieren, ohne dafür als Miesmacher dargestellt zu werden. Zusätzlich ist es hilfreich, die Kultur zu pflegen, dass Zweifel keineswegs als Untreue gewertet werden. Wer eine Rolle übernimmt, bei der er potenzielle Risiken benennt, trägt gerade im Sinne der Gruppe zur Entscheidungsqualität bei. Unterdrückt man diese Stimmen, so schlittert man womöglich unbemerkt auf ein Fiasko zu, das durch konstruktives Feedback vermeidbar gewesen wäre. Gerade in Situationen, in denen die Folgen falsch eingeschätzter Entscheidungen gravierend sind, sei es in großen Unternehmen, in politischen Gremien oder in Projekten mit hohen Investitionen, ist eine Auseinandersetzung mit Kritik unverzichtbar. Ein Manipulator hingegen versucht, diesen kritischen Diskurs zu ersticken, indem er ein Klima schafft, in dem Nachfragen als Mangel an Loyalität gedeutet werden. Wer versteht, wie Gruppendenken entsteht, kann diesen Druck besser erkennen und bewusst gegensteuern, indem er nicht blind dem Mehrheitsstrom folgt, sondern befürchtete Schwachstellen oder Gefahren zur Sprache bringt. Wenn das gesamte Team oder der gesamte Freundeskreis begreift, wie schädlich Gruppendenken sein kann, lassen sich Strukturen aufbauen, die bewusst verschiedene Sichtweisen fördern. Ein offenes Forum, regelmäßige Feedbackrunden und das Einholen externer Meinungen helfen, die Engstirnigkeit zu durchbrechen. Wird Kritik jedoch als Angriff auf die Harmonie abgestempelt, bleibt sie aus. Ein manipulativer Anführer kann die eingeschworene Gruppe so mühelos steuern, da die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft für viele wichtiger ist als die eigene Position. Transparenz, die Wertschätzung vielfältiger Beiträge und eine klare Distanzierung von jeglicher Stigmatisierung. Andersdenkende sind der Schlüssel, um Gruppenentscheidungen besser und weniger anfällig für manipulative Einflüsse zu machen. Erschaffung einer falschen Identität. Unter dem Begriff Erschaffung einer falschen Identität lässt sich jede Täuschung verstehen, bei der sich jemand als eine Person ausgibt, die er oder sie nicht ist. Angefangen bei kleinen Übertreibungen über berufliche Erfolge bis hin zu komplett erfundenen Lebensläufen. Diese Methode ist besonders in der Online-Welt weit verbreitet, da es in sozialen Netzwerken oder Dating-Apps leichter fällt, Bilder und Daten zu manipulieren und sich eine fiktive Geschichte auszudenken. Doch auch im direkten, persönlichen Kontakt können Menschen sich Rollen zurechtlegen, um Vertrauen zu erschleichen und Hintergedanken zu verschleiern. Ein typisches Beispiel ist das Romance-Scamming. Eine Person legt ein digitales Profil an, bestückt es mit attraktiven oder sympathisch wirkenden Fotos und gibt sich als Seelenverwandter aus, der durch Zufall genau dieselben Hobbys und Werte hat wie das anvisierte Opfer. Man tauscht sich über private Themen aus, entwickelt scheinbar innige Gefühle. Alles ist darauf angelegt, eine enge emotionale Verbindung zu knüpfen. An einem gewissen Punkt kommen dann geheimnisvolle Notfälle oder dramatische Geschichten ins Spiel, für deren Lösung dringend Geld benötigt wird, was das Opfer voller Mitleid oder Liebe bereitwillig überweist. Nachdem das Geld geflossen ist, entpuppt sich der vermeintliche Traumpartner mitunter als vollkommen fiktives Konstrukt. Auch offline begegnet man Personen, die zum Beispiel berufliche Stationen erfinden, akademische Titel vortäuschen oder sich als Angehörige einer einflussreichen Familie ausgeben. Ziel ist jeweils, bei der anderen Seite Bewunderung, Respekt oder Mitleid zu wecken, um daraus Vorteile zu ziehen. Seien es materielle Güter, berufliche Empfehlungen, Abhängigkeitsverhältnisse oder ein Vertrauensvorschuss, der später ausgenutzt wird. Solch eine falsche Identität wird oft sorgfältig konstruiert, mit teils gefälschten Dokumenten oder gestellten Fotos, damit sie bei oberflächlicher Recherche plausibel wirkt. Der Schlüssel zum Erfolg dieser Taktik liegt darin, dass die meisten Menschen glauben möchten, was ihnen präsentiert wird. Besonders, wenn es sich um jemanden handelt, der ihnen schmeichelt oder eine überraschend tiefe Gemeinsamkeit signalisiert. Das Überschütten mit Komplimenten, das Interesse an sehr persönlichen Themen und eine scheinbar rasch wachsende Vertrautheit reduzieren die Wachsamkeit des Opfers. Zudem neigen viele dazu, Ungereimtheiten zu übersehen, wenn sie bereits emotional investiert sind. Wer einmal an eine Geschichte glaubt, neigt dazu, Zweifel als eigene Paranoia abzutun. Um eine solche Täuschung zu durchschauen, empfiehlt es sich, bei aufkeimenden Zweifeln genauer hinzusehen. Stimmen die Angaben in den sozialen Medien mit dem überein, was die Person im Gespräch behauptet? Gibt es Widersprüche in der Chronologie ihrer Geschichte? Weicht sie konkreten Nachfragen zu Details immer wieder aus? Ein instinktives Unbehagen kann ein erster Hinweis sein, dass etwas nicht stimmt. Dennoch fällt es manchen schwer, direkt Skepsis zu äußern, weil das Misstrauen als unhöflich gelten könnte. Oder weil man die neue, scheinbar perfekte Bekanntschaft nicht verlieren will. Bei vermeintlich übermäßig schnellen Annäherungen, wenn jemand schon nach kurzer Zeit von einer außergewöhnlichen Seelenverwandtschaft spricht, ist Vorsicht geboten. Auch das Betonen extremer Dramen, plötzliche lebensgefährliche Krankheiten, gravierende familiäre Tragödien etc. kann ein Warnsignal sein, wenn es dazu dient, Geld, Gefälligkeiten oder Zugang zu Ressourcen zu erwirken. In Beziehungen, die nicht nur online existieren, sollte man darauf achten, ob die Person immer wieder widersprüchliche Angaben zu ihrem Leben macht oder ob sie gar Treffen vermeidet, bei denen ihre Darstellung leicht überprüfbar wäre. Wer eine falsche Identität schafft, setzt oft darauf, dass das Opfer sich ungern eingesteht womöglich betrogen worden zu sein. Scham übertönt dann die rationale Analyse. Viele halten trotz merkwürdiger Anzeichen an der idealen Geschichte fest, weil sie nicht zugeben möchten, Gefühle in ein Hirngespinst investiert zu haben. Gerade deshalb ist es sinnvoll, sich frühzeitig abzusichern, nicht allzu schnell persönliche Informationen preiszugeben und vertrauliche Inhalte nur dann zu teilen, wenn eine Person tatsächlich glaubwürdig erscheint. Kommt es doch heraus, dass man einer erfundenen Identität aufgesessen ist, sind Enttäuschung und Verletzung oft gewaltig. Neben finanziellen Einbußen kann das Vertrauen in andere Menschen allgemein leiden. In solchen Fällen hilft es, sich klarzumachen, dass nicht die eigene Dummheit, sondern eine geschickte Täuschung verantwortlich war und dass Betrüger gezielt menschliche Regungen wie Mitgefühl oder Liebesbedürftigkeit ausnutzen. Eine Lehre daraus kann sein, künftig genauer hinzuschauen, Referenzen zu überprüfen, sich vor überstürzter Emotionalität zu hüten und ein gesundes Maß an Skepsis beizubehalten, ohne jedoch komplett misstrauisch durchs Leben zu gehen. Authentische Verbindungen sind möglich und wertvoll, doch die Fähigkeit, falsche Fassaden zu entlarven, ist in einer Welt voller manipulativer Tricks eine wichtige Kompetenz. Zweifel an sich selbst säen. Das Säen von Selbstzweifeln ist eine hinterhältige und perfide Manipulationstechnik, bei der nicht offensiv Forderungen gestellt, sondern eher subtil die Urteilskraft des Opfers unterminiert wird. Der Manipulator will erreichen, dass die betroffene Person zunehmend an ihrer Erinnerung, ihren Wahrnehmungen und Schlussfolgerungen zweifelt. Wer dieses Ziel verfolgt, muss gar nicht laut werden oder Befehle erteilen. Es genügt, immer wieder Behauptungen aufzustellen, die die Wirklichkeit des Gegenübers in Frage stellen, so lange, bis das Opfer selbst nicht mehr sicher ist, was real war und was nicht. Ein weit bekanntes Beispiel hierfür ist das sogenannte Gaslighting, benannt nach einem Theaterstück bzw. Film, in dem ein Mann seine Ehefrau systematisch glauben macht, sie bilde sich Ereignisse und Veränderungen nur ein. In der Praxis funktioniert das so: Das Opfer berichtet, etwas Bestimmtes gesehen oder erlebt zu haben, woraufhin der Manipulator entschlossen und wiederholt abstreitet, dass dies überhaupt passiert sei. Er bezeichnet das Gegenüber als überempfindlich, vergesslich oder verwirrt. Mit fortschreitender Zeit beginnt das Opfer seiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr zu trauen und verlässt sich lieber auf die Version seines Gegenübers. Aber nicht nur das Leugnen konkreter Ereignisse kann Selbstzweifel hervorrufen. Auch ständiges Herabsetzen der geistigen Fähigkeiten. Dafür bist du eh zu naiv. Du verstehst das nicht, lass mich entscheiden. Sorgt dafür, dass er sich ein Mensch für unfähig hält, sein eigenes Leben gut zu steuern. Darüber hinaus kann der Manipulator gezielt Widersprüche erzeugen. Heute lobt er eine Handlung, morgen bezeichnet er dieselbe Handlung als dumm oder schädlich. So wird das Opfer in dauernder Unsicherheit gehalten und sucht ständig nach Bestätigung durch den Manipulator. In Partnerschaften kann sich dies so zeigen, dass eine Person die andere bei jeder Meinungsverschiedenheit glauben macht, ihre Sichtweise sei verrückt oder völlig daneben. Nach und nach glaubt das Opfer, wirklich unfähig zu sein, Sachverhalte korrekt einzuschätzen und passt sich dem Partner immer mehr an. Je stärker die Verunsicherung, desto eher entsteht Abhängigkeit. Man fragt bei allem um Erlaubnis, folgt ungefragt Ratschlägen oder entwickelt das Gefühl, nichts mehr alleine regeln zu können. Der Schaden, den diese Methode anrichtet, besteht nicht allein in der Einmischung in einzelne Entscheidungen. Vielmehr wird die Gesamtpersönlichkeit destabilisiert. Wer nicht mehr an sein eigenes Urteilsvermögen glaubt, verliert auch sein Selbstwertgefühl und sein Vertrauen in künftige Entscheidungen. Das erhöht die Macht des Manipulators, der sich als leitende Instanz inszeniert. Ein solches Setting kann auch in Teams vorkommen, wenn ein Chef einem Mitarbeiter ständig dieselbe Arbeit mit wechselnden Kritikpunkten zurückgibt und ihn insgeheim schlecht redet. Der checkt einfach nichts. Irgendwann zweifelt der Mitarbeiter an sich selbst. Der Weg aus diesem Teufelskreis beginnt mit dem Erkennen der Manipulation. Spürt man, dass man ständig unsicher wird, ob die eigenen Erinnerungen stimmen oder sich permanent fragt, ob man übertreibt, kann dies ein Anzeichen dafür sein, dass jemand aktiv Zweifel sät. Es hilft, objektive Anhaltspunkte zu sammeln, zum Beispiel Notizen zu führen, um nachzuhalten, was tatsächlich gesagt oder getan wurde. Wenn einem immer wieder die eigene Version der Ereignisse abgesprochen wird, kann ein schriftlicher Vermerk "Am Datum X wurde vereinbart" hilfreich sein. Zudem ist es ratsam, Außenstehende um Einschätzung zu bitten. Während man selbst schon in einer Realität gefangen sein kann, in der die Aussagen des Manipulators das eigene Bewusstsein dominieren, haben Familie oder Freunde oft einen objektiveren Blick. Sie können bestätigen, ob es die besagte Abmachung gab oder ob bestimmte Aussagen tatsächlich so gefallen sind. Einen offenen Austausch zu suchen, kann die Unsicherheit mildern und Klarheit schaffen. Ebenso wichtig ist das Bewusstsein, dass niemand das Recht hat, einem permanent das Gefühl zu geben, unfähig oder verrückt zu sein. Gesunde Beziehungen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass man Meinungsverschiedenheiten konstruktiv diskutieren kann, ohne die mentale Verfassung oder das Urteilsvermögen des Gegenübers grundlegend in Frage zu stellen. Wenn ein Partner oder Vorgesetzter aber systematisch jede eigene Meinung des Opfers als Unfug darstellt, liegt etwas Grundlegendes im Argen. Selbstzweifel können jeden treffen, da sie sich schleichend einschleichen. Sich jedoch klarzumachen, dass gezieltes Untergraben der eigenen Wahrnehmung eine manipulative Taktik ist, schafft die Grundlage dafür, Grenzen zu setzen und gegebenenfalls Hilfe zu suchen. Ob das in Form einer Therapie, vertraulicher Gespräche mit Freunden oder beruflicher Beratung geschieht, ist situationsabhängig. Der erste und wichtigste Schritt ist das Bewusstsein, dass es hier nicht um eine normale Meinungsverschiedenheit geht, sondern um eine Strategie, die auf psychische Abhängigkeit abzielt. Die Foot-in-the-Door-Technik. Die Foot-in-the-Door-Technik, wörtlich Fuß in der Tür, beschreibt eine schrittweise Herangehensweise an eine Person, bei der zuerst eine kleine Gefälligkeit oder eine unbedeutende Zusage erbeten wird, bevor größere Anforderungen gestellt werden. Die Stärke dieser Methode liegt in unserem Wunsch nach Konsistenz. Wer einmal eine kleine Zustimmung gegeben hat, empfindet es häufig als widersprüchlich, kurz darauf eine größere Bitte abzulehnen. Der Manipulator baut genau darauf, dass es dem Opfer schwerfällt, sein Verhalten plötzlich zu ändern oder einen Rückzieher zu machen. Ein klassisches Beispiel: Ein Verkäufer bittet einen Passanten nur um eine Minute Zeit für ein kurzes Gespräch. Das klingt unverbindlich, es scheint wenig Aufwand, kurz stehen zu bleiben. Hat man einmal Ja gesagt, ist die Hürde höher, bei den nächsten Wünschen, etwa dem Ausfüllen eines Fragebogens oder dem Anschauen einer Produktdemonstration, konsequent Nein zu sagen. Am Ende kauft man im schlechtesten Fall ein Produkt, das man gar nicht wirklich haben wollte, einfach weil man bereits so viel Zeit investiert hat und nicht unhöflich sein möchte. Im zwischenmenschlichen Bereich ist dieser Effekt ebenso wirksam. Ein Kollege bittet einen zunächst um eine kleine Gefälligkeit, zum Beispiel kurz beim Transport eines Kartons zu helfen. Man hilft, schließlich kostet es nur ein paar Minuten. Kurz darauf bittet er um eine weitere Hilfeleistung, die schon etwas größer ist. Man stimmt zu, denn man hat sich eben als hilfsbereit gezeigt und möchte das Bild nicht zerstören. So geht es Schritt für Schritt weiter, bis man schließlich sehr umfangreiche oder zeitaufwendige Aufgaben übernimmt, die man von Anfang an niemals angenommen hätte, wenn man sie alle auf einmal hätte erledigen sollen. Warum fallen wir darauf herein? Zum einen verleihen uns die ersten kleinen Zusagen das Gefühl, wir seien kooperativ und hilfsbereit, und wir möchten unsere Handlungen mit unserem Selbstbild in Einklang halten. Ich bin ja jemand, der anderen hilft. Zum anderen fürchten wir uns davor, als inkonsequent oder unzuverlässig wahrgenommen zu werden. Es ist für viele unangenehmer, einen einmal eingeschlagenen Weg zu verlassen, als sich weiter hineinzubegeben, obwohl sich die Rahmenbedingungen inzwischen deutlich geändert haben. Die Foot-in-the-Door-Technik ist nicht immer böswillig. Sie kann auch eingesetzt werden, um Menschen zu nachhaltigem Verhalten zu ermutigen. Wenn jemand zunächst zustimmt, einmal pro Woche Müll zu trennen, ist es leichter, ihn später für umfassendere Umweltschutzmaßnahmen zu gewinnen. Doch in manipulativen Kontexten wird diese Strategie ausgenutzt, um jemanden allmählich immer weiter zu vereinnahmen. Das Opfer erkennt meist erst im Nachhinein, dass es immer größere Zugeständnisse gemacht hat, die in keinem Verhältnis zu der ursprünglichen, winzigen Bitte standen. Ein Gegenmittel besteht darin, sich an jeder neuen Schwelle neu zu fragen, ob man wirklich weitermachen will. Nur weil man einmal ein kleines Entgegenkommen gezeigt hat, ist man nicht verpflichtet, alle folgenden Schritte ebenfalls zu bejahen. Ein klares "Das war okay für mich, aber weiter möchte ich nicht gehen" wahrt die eigene Autonomie. Wer diese mentale Bremse von vornherein einplant, reduziert das Risiko, sich überrumpeln zu lassen. So kann man sich aktiv entscheiden, ob man den nächsten Schritt wirklich mittragen will oder nicht. Wenn man merkt, dass ein Gesprächspartner einen ohne Pause zu immer mehr Einwilligungen bringt, kann es helfen, die eigenen Beweggründe zu hinterfragen. Habe ich nur aus Höflichkeit zugesagt? Möchte ich wirklich helfen? Oder sehe ich mich in eine Rolle gedrängt? Sich Zeit zu geben und darum zu bitten, eine Bitte später zu beantworten, verschafft den nötigen Abstand, um aus der automatischen Konsistenzfalle herauszutreten. Gerade bei Kaufentscheidungen lohnt es, nicht alles direkt zuzusagen, sondern eine Bedenkzeit zu fordern und gegebenenfalls eigenständig Informationen einzuholen, bevor man bindende Zusagen macht. Da wir uns gern als berechenbar und verlässlich wahrnehmen und auch von außen so gesehen werden wollen, ist es nur zu verständlich, dass die Foot-in-the-Door-Technik so gut funktioniert. Doch indem wir die Mechanismen kennen, können wir uns fragen: Würde ich das, was ich jetzt tun soll, auch gemacht haben, wenn ich von Anfang an die gesamte Tragweite gekannt hätte? Wer sich diese Frage stellt, erkennt den manipulativen Charakter oft schneller und kann sich gegebenenfalls rechtzeitig entziehen. So bewahrt man sich die Freiheit, echte Entscheidungen zu treffen, anstatt schleichend in ein Muster hineingezogen zu werden, das letztlich mehr den Interessen des Manipulators dient als den eigenen. Die Tür-vor-der-Nase-Technik. Diese Strategie nutzt den menschlichen Hang zum Vergleichen und die Erleichterung, die wir empfinden, wenn eine völlig überzogene Bitte durch eine scheinbar vernünftigere ersetzt wird. Der Ablauf ist recht einfach. Zuerst bittet die manipulierende Person um etwas, das fast unmöglich zu erfüllen ist oder zumindest extrem viel Zeit, Geld oder Kraft kostet. Weil diese Forderung so übertrieben erscheint, wird sie in der Regel sofort abgelehnt, was beim Adressaten oft ein schlechtes Gewissen oder Unbehagen auslöst. Ich konnte nicht helfen, wie egoistisch von mir. Genau dieses Gefühl eröffnet die perfekte Gelegenheit für die zweite, scheinbar moderate Bitte. Wer manipuliert wird, empfindet diese kleine Forderung im Vergleich zur ersten plötzlich als machbar und sagt eher zu. Der Schlüssel liegt in der Wirkung des Vergleichs und dem Wunsch, die Ablehnung der ersten Bitte wettzumachen. Nachdem man zu einer großen Forderung "Nein" sagte, entsteht das Bedürfnis, diesen Korb zumindest durch Entgegenkommen bei der zweiten Bitte abzumildern. Genau das war von Anfang an das Ziel des Manipulierenden. Die erste überzogene Forderung sollte gar nicht erfüllt werden, sondern nur den Weg ebnen, damit die zweite Bitte umso akzeptabler wirkt. Ein alltägliches Beispiel dafür sieht man manchmal in Familien. Ein Sohn fragt seine Mutter, ob sie ihm eine große Summe Geld für ein neues Motorrad geben kann. Die Mutter sagt "Nein", weil ihr das zu teuer oder zu riskant ist. Dann kommt die vermeintlich bescheidenere Bitte: "Na gut, kannst du mir dann wenigstens eine kleinere Summe für ein gebrauchtes Fahrrad leihen?" Im Vergleich zum Motorrad erscheint ein Fahrrad harmlos und günstiger. Die Mutter fühlt sich schuldig, weil sie das Motorrad abgelehnt hat und stimmt daher der kleineren Forderung eher zu. Im Berufsleben kann so etwas passieren, wenn ein Kollege um Unterstützung bei einer riesigen Aufgabe bittet, die Wochen an zusätzlicher Arbeit bedeuten würde. Man lehnt ab, weil es zeitlich oder vom Verantwortungsbereich her nicht machbar ist. Dann kommt der vermeintliche Kompromiss: Würdest du vielleicht wenigstens ein paar Stunden nächste Woche einspringen, damit ich an einem Kurs teilnehmen kann? Gegenüber dem vorherigen Mammutprojekt wirkt das wie ein kleiner Gefallen. Viele sagen dann spontan zu, obwohl sie vielleicht auch dafür eigentlich keine Zeit hätten. Diese Methode beruht stark auf dem Kontrastprinzip. Verglichen mit einer unverschämt großen Bitte sieht die zweite deutlich akzeptabler aus. Zudem nutzt der Manipulierende oft Mitleid oder Dankbarkeit. Danke, dass du überhaupt überlegst, mir zu helfen, sodass man sich nicht als hartherzig fühlen möchte. Dadurch entsteht ein Ja oder Ja-Szenario. Nachdem die erste Forderung abgelehnt wurde, richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf die zweite Option, ohne dass man in Frage stellt, ob diese Variante überhaupt passend ist. Um sich zu schützen, hilft es, die erste Bitte genau zu hinterfragen. Ist sie realistisch oder wirkt sie von Anfang an so überzogen, dass man sie eigentlich unmöglich erfüllen kann? Wenn letzteres der Fall ist, liegt es nahe, dass sie lediglich als Vorwand dient, damit die zweite Bitte als normal erscheint. Man ist keineswegs verpflichtet, der zweiten Bitte nachzukommen, nur weil man die erste abgelehnt hat. Es ist sinnvoll, kurz innezuhalten, die Situation zu überdenken und zu prüfen, ob man diese neue Forderung wirklich erfüllen will und kann, ohne sich dabei von Schuldgefühlen treiben zu lassen. Hilfreich ist auch, die zweite Option an den eigenen tatsächlichen Grenzen zu messen, statt sie mit der übertriebenen Forderung zu vergleichen. Außerdem lohnt es sich, ein klares Nein aussprechen zu können und dies zu erklären. Dafür habe ich keine Zeit, dafür ist mein Budget nicht ausreichend, ich habe andere Aufgaben, die Priorität haben. Wer diese Gründe selbstbewusst vertritt, setzt der Manipulation enge Grenzen. Natürlich darf man diese Technik nicht mit einer ehrlichen Verhandlung verwechseln, bei der beide Seiten versuchen, sich auf eine faire Lösung zu einigen. Tür vor der Nase zeichnet sich gerade dadurch aus, dass die erste Bitte von vornherein unrealistisch ist und nur dazu dient, den eigentlichen Wunsch leichter durchzusetzen. Wer weiß, wie die Methode funktioniert, wird nicht aus schlechtem Gewissen oder zum Ausgleich nachgeben, sondern bewusst abwägen, ob die zweite Bitte wirklich so vernünftig ist, wie sie erscheint. Erzeugung einer falschen Dringlichkeit. Hierbei wird ein Gefühl von Zeitdruck oder einer unmittelbar drohenden Konsequenz erzeugt, das Menschen zu vorschnellen Entscheidungen veranlasst. Häufig geschieht dies in Verkaufssituationen, doch ebenso in persönlichen Beziehungen oder im Job, wenn jemand gezielt dafür sorgen will, dass man gar keine Zeit hat, sich etwas gründlich zu überlegen. Der Ablauf ist simpel. Es wird behauptet, dass alles von sofortigem Handeln abhängt und dass man eine einmalige Chance oder eine drastische Strafe riskiert, wenn man nicht unverzüglich einwilligt. Im Verkauf ist das besonders offensichtlich. Lockangebote mit Ablauf in wenigen Stunden, rückwärts laufende Timer auf Webseiten, Hinweise auf nur noch ganz wenige Plätze oder aufdringliche Anrufe mit Sprüchen wie »Wenn du heute nicht zusagst, ist es morgen vorbei«. Das Ziel ist, dem potenziellen Käufer keine Gelegenheit zu geben, Preise zu vergleichen oder sich in Ruhe zu informieren. Weil wir Angst haben, ein vermeintlich einmaliges Schnäppchen zu verpassen, springen wir oft überstürzt auf das Angebot an, nur um später herauszufinden, dass das exklusive Angebot oft die ganze Zeit galt oder die angebliche Knappheit gar nicht so real war. Ähnliche Mechanismen finden sich im Zwischenmenschlichen. Jemand bittet dringend um Hilfe, stellt die Situation dramatisch dar und behauptet, es gebe keinen Aufschub. Bitte, es geht jetzt um alles oder nichts. Obwohl es in Wahrheit gar nicht so extrem ist. Manchmal wird auch emotionaler Druck aufgebaut, zum Beispiel in Beziehungen. Wenn du mir nicht hier und jetzt zustimmst, ist unsere Beziehung am Ende. Aus Angst davor, Schuld zu tragen oder etwas Wichtiges zu verlieren, gibt das Gegenüber dann oft nach. Der Trick funktioniert, weil er starke Emotionen weckt, insbesondere die Furcht, eine Gelegenheit zu verpassen, im Englischen als FOMO bekannt, Fear of Missing Out. Viele Menschen wollen unbedingt verhindern, dass ihnen etwas vermeintlich Bedeutsames entgeht und entscheiden sich deshalb lieber sofort als hinterher zu bereuen. Ein Manipulierender nutzt diese Panik, indem er Fristen maßlos verkürzt oder behauptet, zahlreiche andere Interessenten würden schon Schlange stehen. Ein weiteres Merkmal ist die vagere Begründung. Häufig erklären Manipulierende nicht wirklich, warum es so extrem eilig ist, sondern betonen nur eindringlich, es bleibt keine Zeit. Mitunter tarnen sie das Ganze mit oberflächlich logischen Argumenten. Die Preise steigen täglich, morgen ändert sich das Gesetz, letzte Chance auf einen Studienplatz, ohne konkrete Fakten zu liefern, die man nachprüfen könnte. Um solchen Druckmitteln nicht zu erliegen, sollte man sich immer zumindest ein kleines Zeitfenster schaffen, um nachzudenken und Informationen einzuholen. Eine beliebte Faustregel lautet: Triff nie wichtige Entscheidungen in einem Moment maximalen Drucks. Wer seine Antwort um nur wenige Minuten aufschiebt, hat die Chance, die Glaubwürdigkeit der angeblichen Eile zu überprüfen. Wenn der Verkäufer oder Gesprächspartner jegliches Zögern verweigert, zeigt das schon, dass hier wahrscheinlich eine konstruierte Dringlichkeit vorliegt. Zusätzlich ist es sinnvoll, sich die Frage zu stellen: Was passiert wirklich, wenn ich jetzt nicht sofort zustimme? Und kann ich herausfinden, ob es diese Dringlichkeit tatsächlich gibt? Online merkt man etwa schnell, wenn ein Countdown jedes Mal bei Null beginnt, sobald man die Webseite neu öffnet. Auch sollte man bei gefühltem Zeitdruck überlegen, ob das Thema eine gründliche Abwägung erfordert und ob es realistisch ist, dass alles von einem spontanen Entschluss abhängt. Gerade in persönlichen Beziehungen kann falsche Dringlichkeit sich als emotionale Erpressung zeigen, indem einem gesagt wird: Würdest du mich lieben, würdest du nicht zögern. Solche Taktiken dienen dazu, das natürliche Recht auf Bedenkzeit zu untergraben. Niemand ist verpflichtet, auf Kommando lebenswichtige Entscheidungen zu treffen, nur um den anderen zufriedenzustellen. In Wahrheit ist die angebliche Dringlichkeit oft eine der ältesten Verkaufstechniken, die man schon von Versteigerungen oder Wanderhändlern kennt. Sie funktioniert deshalb so gut, weil sie unsere Angst anspricht, eine wertvolle Chance zu verpassen. Doch sobald man erkennt, dass diese Eile in vielen Fällen nur ein Manipulationsinstrument ist, wird es leichter, sich eine sachlichere Perspektive zu bewahren. Wer kühlen Kopf bewahrt und realisiert, dass echte Gelegenheiten selten in Sekundenschnelle verfallen, verschafft sich die nötige Zeit, um Entscheidungen gründlicher und selbstbestimmter zu treffen. Die Niedrigpreistaktik. Hier wird das Opfer zunächst mit einem scheinbar sehr vorteilhaften, niedrigen Preis, sei es finanziell oder in puncto Aufwand, angelockt. Ist das Interesse geweckt und hat die Person schon zugestimmt, tauchen plötzlich zusätzliche Kosten oder Bedingungen auf, die zuvor nicht erwähnt wurden. Der Betroffene hat meist schon Zeit, Mühe oder Gefühle investiert und fällt auf den sogenannten Sunk-Cost-Fallacy herein. Da man bereits etwas reingesteckt hat, Aufmerksamkeit, Energie, Vertrauen, glaubt man, man müsse das Vorhaben jetzt fortsetzen, um diese Investition nicht zu verlieren. Am Ende zahlt man mehr, entweder in Geld, Arbeit oder Zugeständnissen, als die verlockende Ausgangssituation versprach. Im Handel ist dieses Phänomen allgegenwärtig. Ein Produkt wird zum Spottpreis beworben, doch dann ist man gezwungen, teures Zubehör oder Folgekosten zu bezahlen, ohne die das Produkt unbrauchbar wäre. Ein Auto beispielsweise wird unglaublich billig angeboten, aber Extras wie Klimaanlage, Sicherheitsausstattung oder Versicherung sind nicht inklusive. Hat man sich schon mental auf den Autokauf eingestellt, tolles Schnäppchen, fällt es schwer, zurückzurudern, wenn der tatsächliche Endpreis am Ende deutlich höher liegt. Diese Methode taucht aber nicht nur im Verkauf auf. Auch privat kann jemand eine harmlose, überschaubare Bitte aussprechen. Zum Beispiel: Könntest du mir kurz mit diesen Unterlagen helfen? Kaum sagt man ja, wächst der Stapel merklich und am Ende verbringt man den halben Tag damit. Gibt man zu, dass man doch keine Zeit hat, fühlt man sich als jemand, der sein Wort bricht. Der Manipulierende kann sogar so tun, als wäre es von Anfang an klar gewesen, dass die Aufgabe umfangreicher ist, und dem anderen Unaufmerksamkeit oder mangelnde Verlässlichkeit vorwerfen. Das Entscheidende ist, dass das Opfer sich meist verpflichtet fühlt, nachdem es ein erstes Einverständnis gegeben hat. Menschen neigen dazu, ihre Handlungen als konsequent und verantwortungsvoll darstellen zu wollen, statt auf halbem Weg abzubrechen. Diese menschliche Tendenz zur Konsistenz wird vom Manipulierenden gezielt ausgenutzt. Ein Lob wie "Super, ich wusste, dass du verlässlich bist" verstärkt das schlechte Gewissen bei dem Gedanken, nun doch Nein zu sagen. Um dies zu vermeiden, sollte man skeptisch werden, wenn ein Angebot viel zu gut klingt. Wichtig ist, sich alle Bedingungen genau erklären zu lassen, bevor man zustimmt. Privat bedeutet das, direkt nachzufragen: Was gehört denn alles dazu, Aal? Oder wie groß ist dieser Gefallen wirklich? Werden später zusätzlich Forderungen gestellt, kann man sachlich kontern: Damit habe ich vorher nicht gerechnet, ich muss das neu bewerten. Auch wenn es unangenehm erscheint, ein klares Zurückrudern ist kein Zeichen von Unzuverlässigkeit, sondern von gesundem Abwägen, falls die Rahmenbedingungen entgegen den anfänglichen Versprechungen plötzlich ganz anders sind. Man sollte sich erinnern, dass ein erstes Ja auf eine vermeintlich günstige Bedingung nicht automatisch zur Zustimmung für alles Weitere verpflichtet. Für ehrliche Veränderungen von Plänen hat jeder Verständnis. Sobald aber klar wird, dass Zusatzkosten oder Mehrarbeit bewusst verschwiegen wurden, spricht das für Manipulation. Verlustaversion. Dieser psychologische Mechanismus beschreibt, dass wir Menschen den Schmerz über einen Verlust stärker empfinden als die Freude über einen gleich großen Gewinn. Kurz gesagt, es tut mehr weh, 50 Euro zu verlieren, als es uns freut, 50 Euro zu finden. Wer das versteht, kann es als Manipulationswerkzeug nutzen, indem er etwas als bereits gegeben oder in unserem Besitz darstellt, das wir dann nicht wieder hergeben wollen. Ein Klassiker in der Werbewelt sind kostenlose Testmonate oder Proben. Sobald wir ein Produkt, beispielsweise eine Software, ausprobieren und in unseren Alltag integrieren, haben wir das Gefühl, es gehöre bereits zu unserem Leben. Nach Ablauf der Testphase fällt es vielen schwer, auf die neu gewonnene Annehmlichkeit zu verzichten, selbst wenn sie diese vor dem Test gar nicht vermisst haben. Also zahlt man lieber, um die vermeintlich erlangte Sache nicht wieder zu verlieren. Hier wird die Verlustaversion geschickt ausgenutzt. Auch im Jobumfeld gibt es entsprechende Mechanismen. Ein Chef räumt einem Mitarbeiter vorübergehend bestimmte Privilegien ein: flexible Arbeitszeiten, einen besseren Stellplatz, einen Probetitel für eine Beförderung, und deutet später an, dass man sich noch mehr engagieren muss, um diesen Status nicht zu verlieren. Der Mitarbeiter hat sich bereits an die Bequemlichkeit oder das Ansehen gewöhnt und strengt sich nun über die Maßen an, da der Verlust schlimmer erscheint, als die Freude war, diese Vorteile anfangs zu bekommen. Ein weiteres Beispiel ist das Online-Shopping. Legt man etwas in den virtuellen Warenkorb, poppt oft eine Warnung auf: Schnell sein? Nur noch wenige Stück verfügbar. Dadurch vermittelt sich das Gefühl, der Gegenstand sei schon halb unser und wir fürchten, ihn zu verlieren, wenn wir die Seite verlassen. Meist kauft man dann überstürzt, ohne gründlich zu überprüfen, ob es wirklich das beste Angebot ist oder ob man das Produkt überhaupt braucht. Will man diesen Trick durchschauen, hilft die Erkenntnis, dass man nichts verliert, was einem vorher nicht gehörte. Wer beispielsweise einen Monat lang einen Streamingdienst testet, sollte sich bewusst machen, dass dieses Abonnement ein Test bleibt, keine Eigentumsgarantie. Beim Kauf von Produkten ist es sinnvoll, sich zu fragen, hätte ich das auch ohne die Testphase gekauft? Oder ist das Privileg, das mir jemand vorübergehend gewährt, wirklich ein Anspruch, auf den ich nicht verzichten kann? Verlustaversion lässt sich zudem mit anderen Methoden kombinieren, etwa künstlicher Dringlichkeit, der Rabatt verfällt gleich, und dem Niedrigpreistrick. Dann ist man gleich doppelt anfällig, weil man die Gelegenheit nicht verlieren will, die einem angeblich schon zusteht. Je bewusster man sich seines Verhaltensmusters ist, desto eher erkennt man, dass dieser Schmerz beim Gedanken an eine vermeintliche Einbuße häufig nicht rational begründet ist. Wer sich vom Wunsch befreit, ein geliehenes oder vorübergehend gewährtes Gut um jeden Preis behalten zu müssen, gewinnt Freiheit bei Entscheidungen. Man kann ruhiger prüfen, ob man etwas wirklich braucht oder möchte, ohne sich durch eine manipulative Verlustangst antreiben zu lassen. Letztlich geht es darum zu erkennen, nicht alles, was wir testweise in Händen halten, ist tatsächlich unser Eigentum. Mikromanipulation. Hier läuft die Beeinflussung auf sehr subtile Weise ab. Statt großer Forderungen oder lauter Einschüchterungen setzt man auf winzige, scheinbar bedeutungslose Signale, Kommentare oder Verhaltensweisen, die sich allmählich summieren und so das Denken und Handeln des Gegenübers beeinflussen. Jedes einzelne Mikromanöver wirkt für sich genommen harmlos, aber zusammen ergeben sie ein Netzwerk aus permanentem Druck und unterschwelliger Kritik. Beispielhaft kann das in einer Partnerschaft geschehen, wo eine Person immer wieder kleine, abfällige Bemerkungen macht. Bist du sicher, dass dir dieses Outfit steht? Oder meinst du nicht, es ist zu spät zum Essen? Das klingt nicht dramatisch genug, um einen Streit zu rechtfertigen, doch im Lauf der Zeit untergräbt es das Selbstbewusstsein. Auch kann es passieren, dass jemand nach und nach Bereiche, die dir gehören, zum B-Bereiche in der Wohnung, deinen Schreibtisch, für sich beansprucht und testet, ob du dich wehrst. Statt eines gewaltsamen Aufeinandertreffens entsteht so eine schleichende Verschiebung der Grenzen. Am Arbeitsplatz zeigt sich Mikromanipulation etwa durch einen Vorgesetzten, der ständig Kleinigkeiten moniert und Änderungen auf den letzten Drücker fordert, ohne dabei laut oder aggressiv zu erscheinen. Durch dieses stete Säen von Unsicherheit fühlst du dich unwohl und zweifelst immer mehr an deinen Fähigkeiten. Der Druck nimmt zu, obwohl es keine spektakulären Vorfälle gibt, an denen man klar festmachen könnte, dass hier Manipulation im Spiel ist. Das Perfide daran ist, dass man solchen Mikroangriffen kaum effektiv widersprechen kann, ohne als übersensibel oder übertrieben kritisch dazustehen. Je mehr sich diese einzelnen Spitzen anhäufen, desto mehr zermürben sie einen. Wer versucht, davon zu berichten, sie ist ständig abwertend oder er übertritt immer meine Grenzen, erntet oft Unverständnis, weil Außenstehende lediglich harmlose Einzelfälle sehen. Zu den wirksamen Gegenmaßnahmen gehört, die Häufigkeit dieser Mini-Attacken zu dokumentieren, sei es im Kopf oder schriftlich, und auf das Muster zu achten. Wiederholen sich diese Vorfälle systematisch? Eine weitere Option ist, konsequent Grenzen aufzuzeigen, egal wie banal die Situation scheint. Bitte leg deine Sachen nicht hierher, das ist mein Platz. Oder ich empfinde deinen Ton als respektlos, auch wenn du sagst, du würdest nur helfen wollen. Gerade weil jedes einzelne Vorkommnis klein ist, kostet es Überwindung zu reagieren, doch ist es wichtig, um klarzustellen, dass solche Tropfen nicht endlos auf den heißen Stein fallen dürfen. Sollte derjenige, der manipuliert, sich nicht einsichtig zeigen, kann es helfen, Dritte einzubeziehen, etwa Vertrauenspersonen im Betrieb oder im privaten Umfeld, und ihnen das gesamte Muster zu schildern. Außenstehende, die alles gesammelt wahrnehmen, erkennen eher, dass es sich um schleichende Manipulation handelt und nicht um zufällige Kleinigkeiten. Mikromanipulation verläuft leise und unspektakulär, weswegen Betroffene oft lange zweifeln, ob sie nicht überreagieren. Doch die Summe der vielen kleinen Stiche kann massiv an den Nerven zerren und den Selbstwert untergraben. Wer erkennt, dass das ständige Klein-Klein in Wahrheit ein Kalkül ist, kann rechtzeitig Stopp sagen und sich gegen die permanente Aushöhlung des eigenen Wohlbefindens wehren. Führen durch Rhythmus und Nachahmung. Und diese Methode basiert auf der Erkenntnis, dass wir uns wohler fühlen mit Menschen, die uns in Tonfall, Gestik, Sprechtempo und Körperhaltung ähneln. Ein Manipulierender beginnt damit, sich unauffällig unserem Verhalten anzupassen, Pacing, um Vertrauen und Sympathie aufzubauen. Später geht er zum Leading über, indem er selbst den Ton angibt und erwartet, dass wir ihm folgen. Beim Pacing imitiert der Manipulierende zuerst unaufdringlich unsere Körpersprache. Sprichst du langsam, spricht er langsam. Verschränkst du die Arme, tut er es ebenso. Allerdings so dezent, dass es nicht auffällt. Wir registrieren diese Gemeinsamkeiten unbewusst und empfinden mehr Nähe. Ähnliches gilt für Wortwahl und Gesprächsthemen. Wer unsere Ausdrücke übernimmt und dieselben Prioritäten vorgibt, vermittelt uns das Gefühl, er oder sie tickt genauso wie ich. Ist dieses Grundvertrauen einmal hergestellt, beginnt das Leading. Nun ändert der Manipulierende schrittweise seinen Stil. Er spricht schneller oder lauter, ändert seine Mimik oder Position. Da wir uns bereits auf ihn eingetaktet haben, besteht eine Tendenz, ihm weiter zu folgen. Bei Reden vor Publikum ist das sehr anschaulich. Der Redner fängt leise an, gleichen Puls und Sprachrhythmus wie das Publikum und steigert dann Tempo und Lautstärke. Viele Zuhörer lassen sich von dieser Dynamik mitreißen, ohne das bewusst zu merken. In Verkaufs- oder Verhandlungssituationen kann so ein Berater erst einmal den Kunden spiegeln. Ich verstehe, Sie legen großen Wert auf Sicherheit, das geht mir genauso, um später allmählich die Richtung des Gesprächs zu bestimmen. Fühlt sich der Kunde verstanden, ist er leichter geneigt, dem neuen Tempo, beispielsweise einer schnellen Kaufentscheidung, zu folgen. Das Zusammenspiel von Pacing und Leading führt dazu, dass der Kunde glaubt, er treffe eine eigene Wahl, obwohl er in Wahrheit den Impulsen des geschickten Gesprächspartners folgt. An sich ist Synchronisation nicht schlecht. Es kann ein Zeichen von Empathie sein. Missbrauch entsteht, wenn es rein manipulativ geschieht, um unsere Abwehr zu umgehen und uns in eine Richtung zu drängen, die wir sonst nicht einschlagen würden. Wer merkt, dass er sich unvermittelt in einer Gemütslage oder bei einem Entschluss wiederfindet, der gar nicht seiner üblichen Art entspricht, sollte überprüfen, ob hier Pacing and Leading im Spiel sein könnte. Wer den Verdacht hat, auf diese Weise beeinflusst zu werden, kann gezielt sein eigenes Tempo oder seine Körpersprache ändern. Reagiert der andere sofort darauf, ist das ein Hinweis, dass er bewusst spiegelt. Eine weitere Strategie ist, bewusst innezuhalten. Darf ich kurz nachdenken? Um den emotionalen Rhythmus zu durchbrechen. Auch kann es helfen, für sich selbst klare Kriterien zu formulieren, bevor man eine Entscheidung trifft, damit man nicht automatisch mitgezogen wird. Die Methode funktioniert so gut, weil sie auf unsere Vorliebe für Harmonie und Übereinstimmung abzielt. Doch nicht jede scheinbare Einigkeit ist harmlos. Wer Kenntnis von Pacing and Leading hat, kann besser unterscheiden, ob das Gegenüber wirklich nur versucht, eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen, oder ob dahinter die Absicht steckt, uns schrittweise in eine bestimmte Richtung zu steuern. Erkennt man Letzteres, ist es ratsam, die eigene Unabhängigkeit zurückzuholen, indem man aktiv Pausen einlegt, den Sprachrhythmus ändert oder andere Formen der Distanz herstellt. So behält man die Kontrolle über seine Entscheidungen und gerät nicht in den Sog einer künstlich erzeugten Übereinstimmung. Das Kontrastprinzip. Dieses Prinzip besagt, dass wir Dinge selten absolut beurteilen, sondern stets im Verhältnis zu etwas, das wir gerade wahrgenommen haben. Dadurch kann etwas teuer oder schwierig wirken, wenn es als erstes präsentiert wird, oder im Gegenteil günstig oder leicht, wenn es im Vergleich zu einer noch teureren bzw. anstrengenderen Option dasteht. Man kann das an einem simplen Beispiel erklären. Betrittst du aus einem sehr warmen Raum einen kühleren, fühlt sich der zweite Raum kälter an, als er objektiv ist. Im Verkauf wird dies ausgenutzt, indem ein Verkäufer zunächst ein sehr hochpreisiges Produkt vorführt. Weist der Kunde den hohen Preis empört zurück, zeigt der Verkäufer ein anderes Produkt, das zwar immer noch teuer sein kann, aber nun im Vergleich als Schnäppchen gilt. Der Kunde atmet erleichtert auf und kauft mit dem Gefühl, eine günstige Lösung gefunden zu haben, obwohl sie objektiv vielleicht immer noch über seinem Budget liegt. Ebenso funktionieren viele Vorher-Nachher-Preise. Ein zunächst künstlich überhöhter Preis strahlt eine Art Schockwirkung aus, sodass der vermeintliche neue Preis als echtes Schnäppchen erscheint. Auch Immobilienmakler zeigen oft zuerst eine unattraktive Wohnung zu einem überzogenen Preis, um danach eine nur scheinbar bessere Alternative anbieten zu können. Im Kontrast dazu wirkt das zweite Angebot wie ein Glücksgriff. Der Kontrastmechanismus tritt ebenfalls in Beziehungen auf. Jemand benimmt sich erst außergewöhnlich unangenehm oder aggressiv und wird dann ein wenig netter. Die bessere Laune erscheint dem Gegenüber direkt als großer Fortschritt, obwohl das Verhalten vielleicht immer noch abwertend ist. Dieses Wechselspiel festigt oft ungesunde Verhältnisse, in denen sich das Opfer regelrecht an Mini-Besserungen klammert. Um nicht auf den Kontrast hereinzufallen, sollte man eigene Vergleichsmaßstäbe anlegen. Beim Einkaufen kann man vorab recherchieren, was Produkte durchschnittlich kosten, um so auf unrealistische Rabattangaben nicht hereinzufallen. In persönlichen Beziehungen lohnt es sich, fest definierte Kriterien für respektvolles Verhalten zu haben, anstatt sich mit kleinen Lichtblicken zufrieden zu geben, die nur im Gegensatz zu etwas noch Schlimmerem besser wirken. Manche Manipulationstechniken kombinieren den Kontrast mit anderen Ansätzen, etwa der Tür-vor-der-Nase-Taktik, wo die zweite, kleinere Bitte im Vergleich zur großen Bitte harmlos wirkt. Oder inszenierter Panik. Entweder jetzt sofort oder nie. Je mehr Methoden zusammenwirken, desto leichter verliert man den Blick dafür, ob etwas in absoluten Maßstäben angemessen ist. Wenn man erkennt, wie stark unsere Wahrnehmung vom Vergleich abhängt, fällt es einfacher, die eigene Beurteilung weniger impulsiv zu treffen und näher an objektiven Fakten zu bleiben. Man muss sich fragen, ist diese Option tatsächlich so günstig oder so gut, oder scheint sie mir nur im Vergleich zu etwas übertrieben Teurem bzw. Schlechtem in Ordnung? Erst wenn man sich diese Frage offen stellt, kann man Manipulation durch Kontrast eindämmen.